Wir haben in Deutschland eine sehr, sehr starke Fachpresse. Also wenn man sich mal anguckt, welche Qualität da in bestimmten Industrienischen geliefert wird, in Text, aber auch in Grafik, in Datenbanken, teilweise in CRM-Tools, die rangedockt sind, das ist unglaublich gut. Man muss dazu aber sagen, dass das alles nicht wirklich digitalisiert ist. Beziehungsweise Digitalisierung heißt im Fachverlagsmarkt, dass E-Papers verschickt werden. Ja, also es werden wahnsinnig viele E-Papers verschickt, aber es gibt wenig native digitale Formate, Apps, Newsletter, Podcasts, wie auch immer. Und Paul und ich sehen halt schon, dass es in diesen Nischen vielleicht ein Userbedürfnis gibt nach nativ digitalen Formaten, die die Leute in der Nische jeden Morgen aufschlauen.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich habe heute zwei junge Medienunternehmer bei mir, einmal den Gregor Becker und den Paul Ostwald. Die haben im letzten Jahr so eine Art, ja, es wird immer AI-Newsletter genannt, aber ich glaube, das ist totaler Unsinn. Die haben einen sehr erfolgreichen Newsletter ins Leben gerufen, den Morning Crunch. Inzwischen gibt es da weitere Marken, weitere Themen darunter. Und der hat so ein bisschen für Furore gesorgt, weil er wahnsinnig anders ist als viele anderen Newsletter, weil er in kurzer Zeit informiert zu speziellen Fachthemen und weil er vor allen Dingen ein ganz, ganz tolles Wachstum hat. Ich möchte von den beiden wissen, was ist die Idee dahinter, wie entwickelt sich das Ganze, welche Hypothesen haben sie für die Zukunft und natürlich auch, was sind so die Erfolgstricks, wie man 2024 im Newsletter-Business so viel Beachtung und Traction hinbekommt. Herzlich willkommen bei mir, schön, dass ihr da seid, Gregor Becker, Paul Ostwald. Hallo Gregor und Paul.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
Sehr gerne. Ich habe jetzt gleich das wichtige Wort AI in den Mund genommen, damit auch die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich drinbleiben. Aber eigentlich natürlich schreibt ihr euer Newsletter selber, oder?
Genau. Alle unsere Newsletter sind natürlich selber geschrieben. Aber was wir schon gebaut haben, das war ja auch in einem OMR-Artikel, Anfang des Jahres wurde darüber geschrieben. Wir haben natürlich schon gesehen, dass man mit KI-Tools in der Content-Produktion natürlich Dinge auch beschleunigen kann. Und wir arbeiten mit einem Custom-KI-Tool, das wir gemeinsam mit einem Developer haben entwickeln lassen, das die Content-Produktion beschleunigt. Aber keiner unserer Newsletter ist AI-generiert. Alles, was rausgeht, ist von Menschen final gecheckt und von Menschen auch final getextet, Sound angepasst und vor allem eben gefact-checkt.
Lass uns einmal von vorne kurz erzählen. Ihr habt im letzten Jahr angefangen, euch hinzusetzen und zu sagen, lasst uns doch mal irgendwie irgendwas machen, damit wir in kurzer Zeit Leute zu einem Thema informieren können. Und habt einen Newsletter gebaut. Gab es zu dem Zeitpunkt auch die Idee zu sagen, lass uns das doch als Telegram-Channel machen oder gar lass uns das Webseite machen oder lass uns das als TikTok-Kanal machen? Also warum Newsletter? In welcher Situation wart ihr da beruflich? Und was waren so die ersten Learnings, bis das Ding live war?
Ja, sehr gute Frage. Telegram kam tatsächlich nie auf. Hat, glaube ich, verschiedene Gründe. Ich glaube, so der neue Wendler, das könnten wir schon versuchen, aber das machen wir dann als nächstes Projekt. Nein, also wir haben angefangen 2023, als wir beide noch in Vollzeitjobs steckten, also Gregor bei Boda, ich bei Ringier, also beide bei Publishern. Wir haben gesehen, was KI macht und tut, fanden das total spannend, haben damit rumexperimentiert, haben aber dann auch, wie Gregor gerade schon sagte, relativ schnell die Grenzen gesehen. Das war noch GPT-3, da waren noch deutlich mehr Halluzinationen dabei, als das jetzt auch der Fall ist. Und trotzdem haben wir gesagt, okay, da steckt was, da kann man was draus bauen. Und dann haben wir überlegt, okay, das war so die erste Beobachtung. Das zweite war, du hast eine Lücke im deutschen Markt, die wir an verschiedenen Stellen schon mal versucht hatten, auch mitzufüllen. Also ich war mal vor Ewigkeiten beim Handelsblatt, Handelsblatt Orange, eine Jugendplattform mit versucht aufzubauen, ist inzwischen auch eingestellt. Aber wir haben gesehen, es gibt diese Young Professionals, die aufgewachsen sind in den letzten Jahren mit Finanzcrashs, mit Kryptowährungen, mit allen möglichen Themen, die in den Medien so erstmal nicht vorkommen und vor allen Dingen nicht auf dem qualitativen Niveau, das wir bieten wollten und nicht in der Art und Weise, dass sie wirklich Spaß machen zu lesen. Das war so unser Gefühl. Und aus den beiden Beobachtungen haben wir dann, natürlich mit dem Blick in die USA, auch auf Axios und andere, da werden wir noch drüber sprechen, gedacht, wir versuchen das jetzt mal was aufzubauen. Und das war, glaube ich, der Startimpuls. Wir hatten dann immer diese Precious Evening Hours, also zwischen 10 und 12 Uhr nachts, wenn wir da aus dem Hauptjob kamen. Und da blieb auch wirklich nicht viel Zeit, um jetzt noch zwei neue Channels nebenher aufzubauen. Genau, dann haben wir angefangen, die ersten Ausgaben zu schreiben. Und am Anfang war es noch kürzer und sah noch ein bisschen anders aus, sah noch sehr zusammengebaut aus. Das hat sich dann über die Zeit alles entwickelt.
Wie viele Leute folgen euren Produkten heute?
Um die 50.000, also aktuell gleich drüber, genau.
Und das sind reine Newsletter-Abonnenten. Wir haben auch Social-Kanäle, da sind auch einige Follower drauf, aber der Kern ist das Newsletter-Produkt und da haben wir 50.000 Abonnenten, die sich auf drei Newsletter aufteilen mittlerweile.
Ich glaube, was das Besondere bei euch ist, ist zum Beispiel auch die Open Rate. Also gerade wenn ein Newsletter verschickt wird, ist natürlich wichtig, dass der nicht nur im Posteingang landet, sondern tatsächlich auch gelesen wird. Und alles, was irgendwie zweistellig ist, ist schon erfolgreich. Ich habe da bei euch Zahlen gelesen, die bis an die 50% gehen.
Wir waren auch total erstaunt. Von Anfang an lag unsere Open Rate bei über 50%. Man muss es ein bisschen klassifizieren. Das ist eigentlich eine Open-Air Rate. Also das sind Unique Opens, die bei über 50% liegen. Und wenn man dann die Newsletter-Öffnungsraten beobachtet über die Tage nach der Veröffentlichung, gehen die Zahlen auch noch weiter hoch. Also die Leute kommen zurück zu den E-Mails und öffnen sie ein weiteres Mal und lesen nochmal nach. Das heißt, im Endeffekt ist die Open Rate, wenn man sie nicht als Unique Opener Rate ausgibt, sogar noch deutlich höher. Genau, aber das, als wir das gesehen haben, ganz am Anfang der Publikation, haben wir auch sofort gesehen, da muss was liegen, da liegt was. Und das hat uns angespornt, weiter zu pushen. Ja.
Und man muss dazu fairerweise sagen, wir haben extra am Anfang nicht Family and Friends gemacht, weil das meine Eltern und meine Oma das öffnen, weil ich es ihnen schicke, das haben wir uns schon gedacht. Deswegen haben wir von Anfang an wirklich versucht, nicht wieder Freunde und Family zu machen, sondern neue Zielgruppen zu erreichen. Und genau, deswegen umso schöner war es dann, dass das ganz gut anlief.
Falls jemand von den Zuhörenden noch nicht bei euch subscribed ist, was sind so die drei Schlagwörter, mit denen ihr euren Newsletter beschreiben würdet?
Ich glaube, das erste ist Kuration. Unser Anspruch ist, in weniger als 5 Minuten die wichtigsten News in einer Nische zu kuratieren. Das zweite ist Tiefe. Wir versuchen trotzdem, in der Kürze des Formats eine gewisse Tiefe herzustellen und ein Thema in kurzer Zeit tief zu beleuchten. Und das dritte ist vielleicht Pointierung oder Witz. Wir versuchen auf eine Art und Weise einen etwas leichteren Stil zu schreiben, als das vielleicht Legacy-Publisher in ihren Formaten tun.
Das ist ein gutes Beispiel. Inhaltlich will ich da auch gleich nochmal drauf einsteigen. Ich habe erstaunlicherweise auch eine lange Liste mit tollen Editorial Products, die man mal bauen sollte. Aber ich glaube, das macht die Welt viel, viel besser. Aber ich fange natürlich nicht an. Wie habt ihr die ersten 1.000 AbonnentInnen bekommen?
Ein guter Mix war es, ehrlicherweise. Also, wie gesagt, nicht Family and Friends, sondern das, was am Anfang hervorragend funktioniert hat, war ein Referral-Programm. Wir hatten für Abonnenten, also früher hieß das Leser werben Leser, war das Konzept, das in den USA total etabliert ist, hol noch 2 Leute dazu, die den Newsletter mitlesen und du kriegst von uns ein Goodie. Das haben wir versucht, mal ein bisschen aufzulockern und nicht irgendwie, keine Ahnung, standardmäßig irgendwie Gutscheine zu verteilen, obwohl wir das jetzt auch wieder ein bisschen uns anschauen, sondern haben vergeben bei 25, glaube ich, waren es am Anfang, oder 50 Referrals, also gab es eine Patagonia-Weste, ein bisschen die Finanzbranche auf den Arm nahm. Es gab zwischenzeitlich mal Panama Papers, also Staatsanleihen aus Panama. Und bei 1.000 Referrals gab es den Learjet. Es hat aber keiner so weit geschafft. Wir hatten dann ein paar, die sich wirklich angestrengt haben. Ein ganzes Dorf aus Österreich, das von einem Leser referred wurde. Der hat dann wirklich, glaube ich, jeden, den er kannte, dann versucht, in die Liste zu holen. Genau, das hat am Anfang total gut geklappt und ist war so die Kern-Community. Und dann kamen Kooperationen dazu. Also wir haben mit Pip Klöckner, Doppelgänger, zusammengearbeitet mit anderen. Und da kamen natürlich dann auch nochmal Leser, die Finanzwissen mitbringen, die vielleicht auch nochmal kritischer Medienprodukten gegenüber sind. Das hat uns auch nochmal auf jeden Fall geholfen, da Feedback zu bekommen. Ehrlicherweise, genau, ist es bis heute auch mit einer der Kernwachstumskanäle, würde ich sagen.
Das Referral-Programm setzt ja schon voraus, dass schon jemand da ist, der jemand anderen referralt. Was waren die ersten 20 Abonnenten, die nicht aus eurem Netzwerk kamen?
Gregor.
Habt ihr es auf LinkedIn gepostet und gesagt, hey,
Wir haben organisches Social bis jetzt gar nicht gemacht, auch weil wir die Situation hatten, dass wir Vollzeit bei den Arbeitgebern drin waren, deswegen ein bisschen gucken mussten, dass wir nicht zu sehr ins Schaufenster stellen, auch wenn die Arbeitgeber alle informiert waren und mittlerweile investiert sind, vielleicht ein Thema für später noch. Die ersten 20, die nicht quasi aus dem Referral oder aus Kooperationen kamen, kamen dann auch über Paid Advertisements, also über Performance-Campaigns, die wir auf Social geschaltet haben, dann mit verschiedenen Assets experimentiert, Video-Assets, Bild-Assets, und haben eben auch über den Kanal User gewonnen.
Ihr habt dann angefangen, Reichweite aufzubauen. Ihr habt das Ganze neben dem Job noch gemacht. Und irgendwann kommt dann wahrscheinlich so der Punkt, wo man sieht, da passiert was. Je mehr Mühe wir da reinstecken, umso besser wächst das. Was ist für Newsletter wie euer eine Möglichkeit der Monetarisierung? Wo könnt ihr Geld verdienen?
Gerade monetarisieren wir ausschließlich über Werbung. Und wir sehen auch bei den großen US-Vorbildern, Exos ist ja wahnsinnig groß geworden und hat das Modell sehr, sehr gut aufgebaut. Ein weiteres Beispiel ist Industry Dive, die das noch stärker für Professional-Nischen gebaut haben in den USA, aber auch ein quasi vertikalisiertes Newsletter-Unternehmen. Und diese beiden großen Player, wissen wir, machen 80-90% ihres Umsatzes auch mit Werbung, auch wenn sie teilweise sehr hochpreisige Subscription-Modelle dazu bauen. Und deswegen haben wir uns mal hingesetzt und entschlossen, dass wir uns bei der Monetarisierung zunächst komplett auf Werbung verlassen, weil wir auch nicht die Zeit hatten, spät abends noch weitere Modelle mit dran zu bauen. Und dann gab es einen Moment, das war Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, wo die IQ Digital, der Digitalvermarkter vom Handelsblatt, vom Manager-Magazin, von der Zeit, vom Spiegel, auf uns aufmerksam geworden ist und wir in Gesprächen festgestellt haben, dass da was liegen könnte und die IQ Digital uns als erste Newsletter-Only-Brand in ihre Vermarktung aufgenommen hat. Und das war dann der Punkt, wo Paul und ich uns in die Augen geschaut haben und überlegt haben, vielleicht ist es Zeit, das Ganze mal Fulltime zu machen noch.
Also herzlichen Dank nochmal an die IQ Digital an dem Punkt.
Ja, Grüße genau. Grüße an Uli und Team.
Genau.
Die Werbung, die bei euch geschaltet wird, ist das dann Werbung wie Kauf neue Schuhe bei Zalando oder geht das schon in Richtung, ihr habt gesagt, ihr habt so Young Professionals oder die nächste Generation der Professionals bei euch. Da ist dann wahrscheinlich das Thema Karriere und Jobs wichtig, oder?
Genau, richtig. Also wir schauen, dass wir nicht solche Deals machen. Also irgendwie kaufe jetzt irgendwie, keine Ahnung, schließe ein Konto ab bei der und der Bank und so. Das wollen wir nicht. Also was wir schauen ist, und ich glaube, das zeigt, also über die Zielgruppe können wir noch sprechen, auch die Analyse der Zielgruppe. Wir haben dann ein Premium-Werbeumfeld und das so rauszugeben an irgendwie so die CPA-Deals, das ist nicht das, was wir machen. Also das, was wir bisher gemacht haben mit verschiedenen Werbekunden, also Readly, Fiverr, ganze Liste, das waren immer Premium-Werbeplätze, die wir uns mit denen zusammen überlegt haben. Also zum Beispiel eine Unternehmensberatung, weil du gerade Karriere ansprichst, die suchten tatsächlich auch Nachwuchskräfte und was wir gemacht haben, ist die gesamte User-Journey oder Bewerbungs-Journey mitzudesignen. Das heißt also, wir hatten in unserem Newsletter nativ integriert das Absprungbrett, also du suchst was in der Beratung, dann haben wir das in unserer Tonalität und unserer Sprache so ein bisschen aufbereitet, dass es ein bisschen humorvoller daherkam. Und haben dann auch die Landingpage auf deren Seite mitdesignt, haben mit der auf der Seite auch bei der Produktentwicklung mit daran gearbeitet, dass man da sofort Calls buchen konnte zu den Headhuntern und so weiter. Also wir haben wirklich versucht, die gesamte Journey sozusagen von den Bewerbern mitzuentwickeln. Und das war natürlich mehr Premium als jetzt irgendwie ein Banner. Wir machen trotzdem auch Banner-Anzeigen, also für verschiedene Kunden. Das kommt ja auch über die IQ Digital sehr gut rein. Genau, aber wir versuchen natürlich ein bisschen mehr auch, ich meine, das ist ja das Asset, was wir haben, diese Zielgruppe direkt anzusprechen und das Vertrauen zu nutzen und nicht nur irgendwie Platzierungen reinzusetzen.
Ich würde nur einen Zusatz sagen, die IQ Digital spielt auch sehr hochqualitative Werbung rein. Wir haben unter anderem eine große Kampagne von KPMG, die über IQ Digital kam, die eben genau eine Employer-Branding-Kampagne ist. Also auch da nochmal Props an die IQ Digital. Die haben schon sehr, sehr genau zugeschnitten im Portfolio, welche Kunden auf unsere Audience auch passen können. Ja.
Ihr hattet das Glück damals zum Launch, dass ihr nicht erst groß gesagt habt, wir entwickeln jetzt das Next-Gen-Newsletter-Tool, wir entwickeln jetzt das Next-Gen-Whatever-Newsletter-Versand, sondern ihr habt bestehende Komponenten genommen, die es am Markt gibt. Ich glaube, Beehive ist eins eurer Softwares, die ihr einsetzt. Und das verwaltet sozusagen die ganze Technik, Versand für redaktionelle Newsletter und ihr konntet euch dann komplett darauf konzentrieren, zu sagen, mit welchem Content füllen wir das und mit welcher Idee versuchen wir das irgendwie unter die Leute zu bringen.
Das ist genau richtig. Beehive ist quasi das bessere Mailchimp für alle Leute, für Creators, die mit Newslettern groß werden wollen. Es ist eine sehr, sehr gute Plattform, die es seit 5 Jahren ungefähr gibt in den USA oder ein bisschen länger, ich will nichts Falsches sagen. Und auch immer weitere Features dazu addiert, die auch integrierte Paid-Subscriptions zum Beispiel in der Plattform hat und alles abwickelt. Also für uns als Side-Hustle-Team, das abends um 10 sich hingesetzt hat, um Redaktionskonferenz zu machen, war es super, so starke Tools an der Hand zu haben, um eben möglichst lean aufgestellt zu sein. Mittlerweile haben wir ein bisschen mehr um Beehive drumherum gebaut, weil wenn es auch so um E-Mail-Zustellbarkeitsraten geht, um Custom-Domains, die validiert werden, und so weiter, hilft es auch, eigene Dinge noch drumherum zu bauen. Das haben wir jetzt vermerkt getan. Aber klar, unser zentrales Tool für Versand und für Verwaltung auch der Abonnenten ist Beehive.
Man muss dazu auch sagen, wenn ich, also ich glaube, man muss dazu auch sagen, wir glauben beide nicht, wir kommen auch beide aus der Medienwelt, wir glauben beide nicht, dass wir unseren USP jetzt in der Tech haben oder in dem Tool, das wir bauen, weil das können viele irgendwie auch. Und da gibt es auch sicherlich noch Leute, die das viel besser bauen können und da mehr Mittel zu haben. Ich glaube, von Anfang an war uns wichtig, dass es im Kern ein journalistisches Produkt ist, das wir bauen und dass da eben der Hauptwert, das, was wir da aufbauen, das Vertrauen ist von Lesern und die Leserschaft und eben nicht der Tech-Stack dahinter.
Führt mich mal bitte durch eure Redaktionskonferenz heute. Ihr verschickt ja morgen wahrscheinlich irgendwie das nächste Set an Crunches. Wie sieht die Konferenz heute Abend dazu aus?
Gregor, ja, müssen wir uns noch überlegen.
Müssen wir uns noch überlegen, genau. Wir fangen dann später an. Wir schauen, was den Tag über passiert ist und überlegen sehr genau, was für Young Professionals relevant ist. Also heute, es gibt die News, OpenAI startet eine neue große Funding-Runde auf einer sehr, sehr hohen Bewertung, 100 Milliarden Bewertung, glaube ich. Das ist eine Geschichte, die muss für morgen in den AI-Newsletter und muss quasi in unserem Bullet-Stil einmal aufbereitet werden, weil es einfach das entscheidende Unternehmen mit ist in diesem Sektor. Es gab viele Earnings-Reports, wenn wir jetzt gucken Richtung, was machen wir im Markets-Crunch, dann werden wir uns angucken, der Nvidia-Report ist schon ein, zwei Tage jetzt her, aber es gab weitere Reports und werden vielleicht eine Summary schreiben über verschiedene Earnings-Reports, um den Leuten Orientierung zu geben im Markt. Genau, und so suchen wir uns dann die Stories zusammen, die den Tag über relevant waren. Der Anspruch ist eben immer, trotz aller Verknappungen in weniger als 5 Minuten doch dann Tiefe hinzubekommen. Also bei OpenAI ist es dann nicht nur die Funding-News, die wir in die Geschichte schreiben, da versuchen wir auch tiefer reinzugehen und aufzuzeigen, was heißt das für die Zukunft, was heißt das für die Wettbewerber, was heißt das für das Board, das sich ja neu gefunden hat, und gehen da tiefer rein.
Ihr versucht dann wahrscheinlich auch in der Art und Weise, wie ihr das dann zusammenfasst, so ein bisschen die Sprache der Zielgruppe zu erreichen. Also was fällt dir heute ein, wenn du irgendwie das AI-Thema, Open-AI-Thema morgen reinschreibst? Wie könnte man, na, damit die Leute, die zuhören, das mal verstehen, wie könnte da so eine Überschrift lauten?
On the spot texten. On the spot. Go.
Ja. Da muss ich jetzt kurz überlegen. Man müsste mit der Bewertung irgendwas machen. Also plus 100 Milliarden Bewertung ist natürlich eine Hausnummer. Und da müsste die Größe einmal über einen Gag vielleicht auch abfangen, der mir gerade noch nicht einfällt.
Man müsste, wenn ich so drüber nachdenke, genau, also irgendwo muss was liegen im deutschen Hip-Hop. Da ist irgendwas mit 100 Milliarden, da kriegen wir was hin, irgendwie mehr wert als das Gold von Ratta, also dem Deutschrapper, der sich da eines Banküberfalls schuldig gemacht hat. Genau, also irgendwie
wissen wir nicht, möglicherweise. Vorsicht, nicht, dass Ratta gleich klingelt.
Ja gut, das wäre gut. Dann kann er Werbung für uns machen. Ja, ich weiß es auch nicht, Gregor. Da müssen wir noch mal tiefer
graben. Liefern wir nach.
Aber wo wir gerade dabei sind, ihr habt sicherlich aus der Vergangenheit Themen, wo ihr gemerkt habt, ach, das ist ja verrückt, da haben wir nicht die üblichen 87 neuen Abonnenten bekommen, sondern 400 neue Abonnenten bekommen. Erinnert ihr euch noch an die Themen, die in den letzten 12 Monaten irgendwie besonders euch vorangebracht haben?
Was uns total freut und ein bisschen gewundert hat, aber es freut uns total, ist, dass VWL-Themen besser ankommen als BWL-Themen. Also, yes. Wenn wir generell über Indizes schreiben und sagen, warum steht der DAX da, wo er steht, finden Leute es interessanter, als wenn wir einen Aktien-Deep-Dive machen auf, was weiß ich, Volkswagen oder so. Wenn wir über die Handelsbeziehungen schreiben zwischen China und Deutschland, die ja schlechter aussehen als noch vor 2-3 Jahren, und das beleuchten, finden Leute das wahnsinnig interessant, schreiben uns auch Mails, sagen, dass sie was an dem Morgen mitgenommen hätten. Das beeindruckt uns total und das ist irgendwie ein tolles Zeichen, weil es zeigt, dass die komplizierteren VWL-Themen, also klassischer Financial Times-Journalismus, sage ich mal, bei den Leuten ankommt und ihnen jeden Morgen einen Mehrwert bietet. Was nicht heißt, dass wir nicht auch auf Einzelaktien gucken, weil da ja auch immer tolle Stories mit drin hängen. Gestern hat Lego zum Beispiel Earnings Reports gehabt und so lebensweltliche Aktien, wo man dann auch das nah an die Lebenswelt schreiben kann, sind immer tolle Themen für uns. Aber vor allem so VWL-Themen, also Bigger Picture-Themen.
Ich habe euch gerade zum Thema Lego etwas gelesen und wo du das Wort Lego gesagt hast, sind mir sofort irgendwie 2-3 Fakten aus eurem Crunch eingefallen. Und das sind lustigerweise auch so Fakten, wie ich die auch total gern mag. Also ich habe mir irgendwie gemerkt, allein dieses Jahr hat Lego mehrere 100 neue Sets rausgebracht und in so Marken irgendwie Star Wars oder so. Ich habe mir gemerkt, dass Lego allein dieses Jahr irgendwie 100 neue Stores eröffnet. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch dieser Wert, ja, dass ich irgendwie euch durchlese und dann für den ganzen Tag 3, 4, 5, 6 aktuelle Fakten im Hinterkopf habe, die ich irgendwo anbringen kann, wo bestimmt irgendwie jemand, der das liest, sagt, ach, das ist ja verrückt, das hätte ich vorher nie gedacht. Ich glaube, als ich das gemerkt habe, das hat mir so ein bisschen auch den Wert gezeigt, den vielleicht die Leserinnen und Leser bei euch in eurem Produkt haben, oder?
Ja, das ist perfekt beschrieben. Und dass du dich an die Fakten erinnerst, spricht zum einen für uns, zum anderen aber auch natürlich klar für dich. Also so viel, So viel habe ich, glaube ich, nicht behalten von der Story, als wir sie geschrieben haben.
Auch später.
Aber du hast es perfekt beschrieben, genau. Also wenn wir es schaffen, als vertrauensvolles Medium, wie ein guter Freund per E-Mail, die Leute jeden Morgen aufzuladen und vielleicht auch mit Fakten, die auf der einen Seite tief reingehen ins Thema, auf der anderen Seite aber auch mit lebensweltlicheren Fakten, mit denen man dann an der Kaffeeküche vielleicht kurz glänzen kann im Büro, dann haben wir einen guten Job gemacht an dem Tag. Und genau, bei der Lego-Story ist uns das wahrscheinlich ganz gut gelungen. Lego ist aber auch ein dankbares Thema. Da stecken so viele Angles drin für eben Gags und etwas leichtere Formulierungen. Das sind dann immer super Themen für uns. Ja.
Habt ihr schon gemerkt, dass es Themen gibt, oder habt ihr schon gemerkt, ob die Leute tendenziell intensiver mit euch interagieren oder euch benutzen, wenn die Märkte oder wenn die Volkswirtschaft etwas schlechter oder gefährlicher steht? Also ist so, ist es eigentlich besser für euch, wenn die Leute so ein bisschen in Panik sind? Oder habt ihr es lieber, wenn ihr positive News in die Welt pusten könnt?
Positive News sind immer schöner. Nein, ehrlicherweise, klar gibt es so Highlights, das merken wir dann, wenn wir ankündigen, vergangene Woche Nvidia Earnings, wenn wir da am Montag sagen, mittwochs kommen die neuen Nvidia-Zahlen, dann ist klar, dass wir mittwochs ein bisschen Spike haben. Das sehen wir auf jeden Fall. Aber genau, den einen Montag vor einigen Wochen, als es mal kurzzeitig bergab ging, da war jetzt, würde ich ja ehrlicherweise sagen, kein großer Spike drin. Wir sehen aber natürlich, also über Zeit schon, ja, um so große Ereignisse herum lesen die Leute mehr mit. Also
wir haben das vor allem gesehen, als die Credit Suisse pleite ging in der Schweiz. Das ging ja dann über 1-2 Wochen, bis klar war, jetzt sind sie wirklich pleite. Vorher gab es die ganzen Geschichten drumherum. Das Thema fanden die Leute sehr interessant und haben sehr viel geklickt, sehr gut geöffnet. Das war vielleicht so ein Beispiel für einen Spike im Engagement. Ansonsten muss man sagen, dass die Open Rates auch im Longtail, wenn Leute mehrfach öffnen, relativ konstant sind. Also wir reden da über Schwankungen von 3-4 Prozentpunkten, was uns eben auch darin bestärkt, dass wir bei den Leuten so ein Daily Habit auslösen und die Leute jeden Morgen regelmäßig reinschauen.
Ihr verlinkt ja aus den Geschichten dann auch zu Nachrichtenquellen, wo ihr euch vielleicht informiert habt zu dem Thema oder wo ihr dann den Artikel so ein bisschen zusammenfasst. Sind die Nachrichten oder Verlage, sind die happy und sagen, toll, dass ihr uns erwähnt? Oder sagen die, hey, 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 wenn jemand das bei euch gelesen hat, dann wollen ja die meisten gar nicht mehr bei uns lesen. Macht mal nicht, verlinkt mal nicht uns.
Genau, es ist eine Mischung. Also ich glaube, das Erste, was man sagen muss, wir fassen ja nicht Artikel einfach zusammen, sondern wir schauen natürlich, Gregor, ausgebildeter Journalist von der Heinrich-Nannen-Schule, würde sich das, glaube ich, nicht erlauben. Genau, ich auch als Journalist. Also wir schauen natürlich, dass wir, A, haben wir mehrere Quellen, B, reichern wir das Ganze natürlich an. Wir brauchen sowieso immer Referenzen und meistens auch Erklärer, die weitergehen als das, was jetzt irgendwie in den Medien steht. Also Zinsentscheid, EZB, das ist jetzt ja kein Exklusiv-News vom Handelsblatt oder von wo auch immer, sondern da schauen wir natürlich schon, was schreibt das Handelsblatt, da nehmen wir dann aber natürlich unsere eigenen Quellen dazu, reichern das eben, wie gesagt, an. Und klar, wir verlinken dann aber eben auch und zwar auf die Paywall und haben auch gesehen in Tests mit dem Handelsblatt, dass wir da auch durchaus Abos für die generieren. Also ohne Gegenwert an uns sozusagen. Also das ist einfach, glaube ich, für die natürlich interessant. Genau, ich glaube, insofern ist es ein Mehrwert. Der ist jetzt nicht gigantisch. Ne? Bei den Mengen an Lesern, 50.000 verkaufen wir jetzt, also sind wir jetzt nicht die Wachstumsstrategie fürs Handelsblatt, aber wir sind sicherlich, wenn, noch nicht.
Genau.
Aber wir sind natürlich, wenn eher was ein bisschen in den Funnel reinführt bei Ihnen, ja.
Wenn morgen Christoph Käse anruft und sagt, Leistungsschutzrecht, würde euch das überraschen? Oder würdet ihr sagen, nee, tendenziell irgendwann kann das vielleicht auch so eine Art Revshare geben, wo dann Verlage vielleicht auch was mitverdienen, wenn wir ihre Artikel zusammenfassen oder verlinken?
Ich glaube nicht. Also wie Paul eben gesagt hat, wir gucken immer, dass wir nicht auf einer Quelle aufsetzen, wenn wir eine Geschichte bringen im Newsletter. Wir schauen, dass die Geschichte global relevant ist und dass sie von mehreren Medien gecovert wurde. Wir reichern an, wie Paul eben sagte, mit Insights, mit Witz, mit Sound, auch im Format selber. Wir schreiben ja originell die Summaries selber. Also klar ist es so, dass wir, wenn niemand mehr irgendwas Bericht erstatten würde und nichts mehr im Internet stehen würde, ein Problem hätten mit unserem Modell. Das ist ganz klar so. Es ist aber nicht so, dass wir Probleme mit dem Leistungsschutzrecht bekommen würden.
Sorry, wenn ich noch ganz kurz einen Satz dazu sagen darf, weil es natürlich ein Thema ist, was uns auch beschäftigt. Also gerade wenn du dir anschaust, Presseschau und Pressespiegel und andere, die gibt es ja zuhauf. Und ich glaube, was wir machen, klar geht darüber hinaus, aber eben in dem Sinne, dass wir als Journalisten da rangehen und Geschichten versuchen, anders zu erzählen. Genau, und ich glaube, wir würden uns eher freuen, wenn er anruft, dann können wir mal über auch andere Themen reden, gibt ja genug Anknüpfungspunkte.
Ihr habt vorhin schon erwähnt, dass vielleicht eure ehemaligen Arbeitgeber inzwischen investiert sind bei euch. Das würde mich interessieren. Und es würde mich interessieren, wie viel Geld könnte man eigentlich sinnvollerweise aufnehmen für so ein Produkt oder so ein Startup wie eures? Also sind das eher 1 bis 3 Millionen oder 10 bis 30 Millionen? Oder wer ist bei euch investiert und was könnte man sich vorstellen, ist so eine Summe, mit der ihr sagt, ja, damit können wir unsere nächsten Wachstumsschritte erreichen?
Ich würde das wie OpenAI machen, unter 100 Milliarden machen wir nichts.
Geht es leider nicht, genau. Ja, wir können ja kurz erzählen zu der Pre-Seed-Runde, die wir jetzt gemacht haben. Ich habe eben schon gesagt, als wir gesehen haben, dass Vermarktung funktioniert, sowohl über einen Vermarkter als auch über Direct Deals, die wir vertreiben können, als wir gesehen haben, dass die Audience weiter wächst, als wir gesehen haben, dass auch der zweite und dritte Newsletter funktioniert, nicht nur der erste, dann kamen irgendwann so viele Puzzleteile zusammen, dass Paul und ich gesagt haben, jetzt müssten wir eigentlich mal an Investoren herantreten und gucken, ob es Resonanz gibt. Und die Resonanz kam relativ schnell. Also wir haben, ich glaube, Anfang Juni haben wir das Deck rausgeschickt an verschiedene Leute. Und nach 3 Wochen waren wir fertig mit der Funding-Runde, was uns sehr überrascht hat auch. Und die Funding-Runde ist im Kern, wir haben einen tollen Lead-Investor, das ist 468 Capital, die ja viel im Tech-Bereich machen, die mit dem GP Alex Kutlich aber jemanden auch haben, der mit uns gesprochen hat, der sich sehr gut im Medienbereich auskennt. Der war ja auch am Anfang seiner Karriere bei Springer und der, glaube ich, auch den Medien-Case einfach sieht, den wir bauen. Und dann sind es 2 größere Angels, die mit drin sind in der Runde. Es ist zum einen Robin Ling aus der Familie Ringier, für den Paul jetzt auch direkt gearbeitet hat in seinem Hauptjob. Und auf der anderen Seite ist es Martin Weiß, der ehemalige Burda-CEO, für den ich wiederum direkt gearbeitet habe in meiner Strategierolle bei Burda. Und das Dreier-Set aus 468, aus Robin Ling und Martin Weiß ist dann die Pre-Seed-Runde, die uns jetzt die Möglichkeit gibt, 1 bis 2 Jahre richtig auch in Wachstum und Produkt zu investieren.
Ich habe euch auf der Webseite gesehen, mindestens 8 oder 10 Jobs sind ausgeschrieben. Erklärt mal, was das für Jobs sind und was ihr euch davon versprecht, wenn die Menschen für euch arbeiten.
Im Kern werden wir eine Redaktion aufbauen jetzt. Wir brauchen jetzt Schreibpower, wir brauchen unsere These, junge, motivierte Journalisten mit Wirtschaftsfable, die uns helfen, jeden Morgen sehr hochqualitativen Content zu produzieren. Das ist der Kern, also eine schlagkräftige Redaktion aufzubauen. Wir werden drumherum Ressourcen brauchen, um Sales auf eine andere Ebene nochmal zu heben und eben die Vermarktung anzukurbeln. Und wir haben ja kurz schon eben über den AI- oder Tech-Angle gesprochen, der auch bei uns mit drin ist. Auch in dem Bereich, ich glaube nicht in der Größenordnung, wie es jetzt in der Redaktion der Fall ist, aber auch in dem Bereich werden wir 1, 2 smarte Leute brauchen, die uns helfen, die Content-Produktion smart aufzustellen. Und ich glaube, Content-Produktion smart aufzustellen heißt spätestens seit Launch ChatGPT, dass man um KI-Tools nicht ganz herumkommt.
Was sind so typische, konkrete Anwendungsfälle, bei denen euch KI helfen kann?
Naja, auch in der Recherche von Themen. Ne? Also anstatt händisch irgendwie 20 Tabs aufzumachen und zu gucken, wer was zum Thema EZB berichtet hat, kann man natürlich eine intelligente Suche machen. Da spielt KI noch nicht die größte Rolle. Aber man kann dann die KI natürlich fragen, dass man die Contents, die man zu dem Thema online findet, in einer gewissen Art und Weise schon mal aufbereitet. Also ein automatisiertes Press-Clipping für unsere Redakteure, was dann als Startpunkt zum Schreiben wahnsinnig hilft, weil man sich natürlich im Schritt der Recherche und im Schritt der Kuration ein paar Prozentpunkte Zeit spart.
Zählt mir bitte noch einmal auf, welche Briefings ihr aktuell verschickt und baut. Und ich glaube, ich habe auch gesehen, 3 davon sind Stealth, obwohl ich mich schon anmelden kann. Ne?
Genau, wir bauen schon Wartelisten für die nächsten Briefings. Aber die live sind, das sind 3 Briefings, wie du richtig sagst. Das ist der Markets Crunch, das ist quasi Public Markets. Da berichten wir über Börsengeschehen und eben VWL-Themen, die großen Industrienationen bewegen. Das zweite ist der Deals Crunch. Da gucken wir auf die M&A, Private Equity und auch die VC-Szene, also es ist Private Markets im Kern. Und das dritte ist der AI Crunch. Da geht es um die KI-Branche. Die größten Startups, die größten Tech-Entwicklungen, heute jetzt das große OpenAI Fundraise, aber auch die neuesten Tools, die gelauncht werden. Also ein Überblick zu dieser Technologie. Und was unsere These ist, für die nächsten Monate und Jahre, wenn man so möchte, wir glauben, dass es im deutschen Markt einen Whitespot gibt in der Berichterstattung rund um Industrienischen, die in Deutschland sehr groß sind, also zum Beispiel im Bereich Automotive, kennen wir zumindest noch nicht einen Newsletter in unserem Stil und auch in der Tiefe, der jeden Morgen rauskommt. Also wollen wir in den Bereich Automotive reingehen. Wir sehen im Bereich Real Estate eine Lücke, die man auch gut füllen kann. Und wir sehen auch im Dienstleistungssektor im Bereich Consulting die Möglichkeit, mit dem Daily Newsletter sehr schnell die Leute in unserem Stil, Consultants haben ja eh keine Zeit, die können nicht länger als 5 Minuten lesen, morgens aufzuschlauen. Also long story short, wir arbeiten an dem Launch von Automotive Crunch, Real Estate Crunch und Consulting Crunch.
Kennt ihr noch den Verleger Norman Rentrop?
Nein.
Aus Bonn, glaube ich. Der ist, glaube ich, Milliardär geworden, schätze ich mal. Kann sein, dass ich falsch liege. Indem er auch wahnsinnig viele Nischen-Newsletter gebaut hat.
Ach, Wahnsinn.
Aber damals war das viel davon einfach Print. Das heißt, er hat dann sozusagen gemacht, hier ist der monatliche Newsletter für alle Kindergartenleitenden, damit ihr immer aktuell seid, was sich gerade rechtlich tut, Tipps für den nächsten Monat im Kindergarten und das Ganze, ne, für die Sekretärin, die Schulleitung, alles, wo es so ein paar zigtausend Menschen gibt, die sagen, wird mir total helfen, da regelmäßig informiert zu werden, und so ein kleines bisschen sehe ich da Parallelen. Aber so damals gibt es, glaube ich, spannende Anekdoten, über den vielleicht einiges für euch interessant sein könnte.
Also ich kannte den Namen jetzt persönlich nicht, spricht nicht unbedingt für Paul.
Ja,
den Namen nicht kannten.
In den 90ern hat der immer so, okay. War ich bei dem Kunde und habe irgendwie so ein olles Excel-Kompendium gekauft. Und dann kriegt man irgendwie alle 2 Wochen wieder so ein Kapitel für Excel und haftet das ab. Und beim ersten Mal kriegt man so einen dicken Ordner und dann bist du halt 2 Jahre Kunde und hast am Ende 800 Mark für irgendwie ein Excel-Buch ausgegeben.
Also es ist super smart und Paul und ich denken da ganz viel drüber nach. Vielleicht 2 Gedanken dazu. Der eine Gedanke ist, du hast gerade angesprochen, dass der Verlag damals in Print war, aber sehr schnell quasi in Verticals eingegangen ist. Die haben keine General Interest Berichterstattung gemacht, sondern haben Nischen abgedeckt. Und wenn man sich anschaut, wie wir heute Medien konsumieren, kommt man ja nicht mehr auf die Idee, dass man ein General Interest Medium bauen sollte. Weil dafür ist der Medienkonsum von uns allen viel zu fragmentiert. Wir suchen uns das viel zu individuell zusammen. Deswegen ist ja auch Paul und meine These, dass man früh in verschiedene Verticals reingeht und eben entlang der Verticals ein skalierbares System baut. Und die zweite Beobachtung oder der zweite Gedanke ist, wir haben in Deutschland eine sehr, sehr starke Fachpresse. Also wenn man sich mal anguckt, welche Qualität da in bestimmten Industrienischen geliefert wird, in Text, aber auch in Grafik, in Datenbanken, teilweise in CRM-Tools, die rangedockt sind, das ist unglaublich gut. Man muss dazu aber sagen, dass das alles nicht wirklich digitalisiert ist. Beziehungsweise Digitalisierung heißt im Fachverlagsmarkt, und ich will mir jetzt keinen Hate abholen, aber ich glaube, die These kann man so formulieren, dass E-Papers verschickt werden. Ja, also es werden wahnsinnig viele E-Papers verschickt, aber es gibt wenig native digitale Formate, Apps, Newsletter, Podcasts, wie auch immer. Und Paul und ich sehen halt schon, dass es in diesen Nischen vielleicht ein Userbedürfnis gibt nach nativ digitalen Formaten, die Leute in der Nische jeden Morgen aufschlauen.
Toll fand ich auch in eurem Newsletter, dass ihr gefragt habt, hey, wir überlegen, ob wir das Ding jetzt auch jeden Tag per WhatsApp verschicken sollen. Würdet ihr das lesen? Und einfach immer wie diese Interaktion, ihr habt den Newsletter-Leser namentlich genannt, der irgendwie am meisten Referrals genannt hat. Also dieses Hin und Her, dieses Ping-Pong finde ich auch total gut, weil E-Mails natürlich auch immer ein bidirektionales Mittel sind. Und da immer wieder Angeln auszulegen, zu sagen, this is not a one-way street, das ist mir auch hängen geblieben, dass ich das super angenehm fand.
Und das funktioniert auch, das ist das Spannende. Also wir sehen tatsächlich auch, dass sich Leute bei uns melden. Also wir hatten einen kleinen Fehler drin. Wir haben die Feinunze Gold um 3 Gramm schmaler gemacht, als sie ist im Newsletter, und haben am nächsten Morgen sofort Mails gehabt von 2, ich glaube, es waren
Rohstoffhändler.
Rohstoffhändler, genau, das war der Begriff. Die meinten, ihnen wäre heute Morgen, als sie es gelesen hätten, der Goldbarren auf den großen Zeh gefallen. Dass wir da mit falschen Größenangaben arbeiten. Genau, also solche Leser, das ist natürlich super für uns, weil zeigt, die Leute lesen wirklich mit.
Und es stand am nächsten Tag bei uns in der Intro, weil das Zitat so gut war.
Ja. Genau.
Witzigerweise, es gibt, glaube ich, so ein Meme, wo gesagt wird, wenn ich was wissen will, dann schreibe ich einen Beitrag auf Reddit oder wo auch immer und mache dann mit meinem anderen Account eine falsche Antwort dazu. Kein Mensch hat Bock, mir zu helfen, aber das gesamte Internet hat Lust, jemanden zu korrigieren, der eine falsche Antwort gibt.
Nicht schlecht.
Wahrscheinlich kann man daraus als Growth Hack auch noch probieren.
Genau, was eigentlich keiner wusste.
Stichwort Growth Hack: Reddit ist für uns der effektivste Paid-Kanal. Also da machen wir sehr gute Erfahrungen. Wir platzieren unsere Memes dann eben da als Paid-Ads und das funktioniert sehr, sehr gut.
Ja, super cool. Aber allein irgendwie gute Memes zu machen, das ist ja auch wirklich ein Talent. Das kann leider auch nicht jeder. Also selbst wenn man irgendwie jemandem sagt, mach doch Memes auf Reddit, das ist wirklich eine Kunst. Insofern Hut ab. Ich habe mal auf Reddit vor 10 Jahren, als die zum ersten Mal Paid-Werbung erlaubt haben, Werbung gemacht und Affiliate zu Amazon zu schicken. Und dann war sozusagen, habe ich auch natürlich erstmal gedacht, ganz was für Gadgets würde jemand auf Reddit kaufen und versucht irgendwie das zu verlinken. Und das hat kaum funktioniert. Aber dann habe ich einfach groteske Produkte beworben. Also zum Beispiel 20 Liter Nutella-Eimer. Ja? Und das kauft kein Mensch, aber man klickt halt zu Amazon, um sich die Produktdetailseite anzugucken. Und dann ist irgendwie, keine Ahnung, 24 Stunden mein Cookie aktiv. Und eine große Untergruppe kauft halt irgendwie jeden Tag was bei Amazon. Und das hat sich dann eine Zeit lang echt gut gelohnt. Oder auch so ein Taschenmesser für 600 Euro, ja, wo man irgendwie 254 Funktionen hat. Solche Sachen zu bewerben, das hatte bei Reddit irgendwie eine Zeit funktioniert.
Na, lustig. Gregor, vielleicht ist das ein neuer Revenue-Stream für uns.
Wir werden das sofort nach dem Podcast ausprobieren und bei Reddit live schalten.
Ja, sehr gut. Unser Meme-Spezialist ist Gregor auf jeden Fall. Also, weil du gerade sagtest, gute Memes sich ausdenken, ist schwierig. Ja. Geht mir auch so. Und das bei Gregor geht das irgendwie sehr gut. Also,
aber ich brauche Paul toll. Immer als Quality Gate, um nicht übers Ziel hinauszuschießen. Also wäre ganz
Quality Gate
behalte ich dann sehr für gut. Mich, genau.
Ich habe mir bei Robinhood den Sherwood angeguckt. Das ist ja irgendwie so eine Sammlung von auch Medienmarken, die sie machen. Zuletzt haben sie da irgendwie den Newsletter Charter dazu gekauft, die halt immer so Zahlen veröffentlichen, den ich irgendwie auch schon lange abonniert hatte. Könnt ihr das, die Idee dahinter einmal erklären und vielleicht auch sagen, ob das vielleicht auch für euch eine Zukunftsperspektive ist, irgendwann mal in einem großen Verlagsunternehmen oder Produktunternehmen aufzugehen als eigene Untermarke?
Ich kenne den Sherwood Case nicht in- und auswendig. Okay. Ich weiß aber, dass die größten Assets, die sie haben, die Newsletter sind. Der eine kam ja aus dem Robinhood Newsletter und es gibt einen zweiten, wo ich den Namen gerade nicht weiß, und dann haben sie gerade eben Charter dazu gekauft. Ich vermute ganz, ganz stark, dass zumindest auf den Finanznewslettern sie auch einen ausgeprägten AI-Angle haben in der Content-Produktion, zumindest wenn man sich anguckt, was in dem Robinhood-Newsletter immer drin stand. Ich denke, dass es auch da die Wette ist, dass eben so vertikalisierte Medienformate, die auf einer Lean-Content-Produktion aufbauen, ein lohnender Case sein können und deswegen ganz gut geraced haben. Aber wie gesagt, ich kenne den Case nicht auf Detailsohle 37.
Aber man muss vielleicht auch noch dazu sagen, also genau, ich kann ihn auch nicht auswendig. Ich kann nur sagen, in UK gibt es ja noch Findamize. Findamize macht ja auch so ein bisschen ähnliches Konzept, also rund um, also so eine holistische, nicht nur Newsletter, sondern eben noch irgendwie Events drumherum und Trading machen sie jetzt nicht, aber sie tun eine ganze Menge drumherum. Für uns ehrlicherweise ist das nicht der Fokus, weil wir wollen jetzt erstmal eine Newsletter-Brand bauen. Also sage ich jetzt mal so, Gregor, glaube ich.
Nein, 100% Commitment auf Newsletter. WhatsApp ist die einzige Edition, der einzige Zusatzkanal, den wir uns überlegen würden. Drumherum werden wir keine großen Formate bauen, weil wir glauben, wenn wir uns konzentrieren auf das eine Format und eben konzentrieren auf die schnelle Vertikalisierung, dass da dann der Case entsteht.
Also für uns ist eher Axios, dann würde ich sagen, der Vergleich als Sherwood.
Genau.
Bei WhatsApp, wenn ich eine Nachricht verschicke, muss ich ja irgendwie 1, irgendwas Cent Geld bezahlen pro Empfänger. Ist das
man kann auch WhatsApp, so ein, man kann auch WhatsApp-Channels bauen, dann bist du quasi nicht in der Primary-Inbox vorne im Chat, sondern quasi versteckt auf diesem Channel-Feature und da kostet es dann nichts.
Ja.
Aber weil du eben versteckt bist, und das sieht man auch bei den großen Medienmarken, du kriegst dann wahnsinnig viele Follower in diesen Channel. Aber wenn man auf die Interaktionsraten guckt, auch von den großen Medienhäusern, wo dann teilweise 300.000, 400.000 Telefonnummern drin sind, die Leute scheinen das nicht so sehr zu öffnen. Also dann sind dann irgendwie 300.000 Leute im Channel und die Reaktion auf den Artikel sind irgendwie 50 Emojis.
Ja.
Also muss man sich gut überlegen, ob man Zeit und Geld investiert, um da einen großen Channel zu bauen.
Und man muss fairerweise auch dazu sagen, das Tolle an Newsletter ist, wir haben die E-Mail-Adressen. Also wir sehen gerade, wir kommen ja beide aus Publishing-Häusern, es strugglen gerade alle großen Publisher, würde ich mal behaupten, mit der Abhängigkeit von Google und Facebook und den Reichweiten, die da zurückgehen. Jetzt auf eine Plattform zu gehen, die zu Meta gehört, wo die Telefonnummern nicht bei uns sind, sondern im System bei Meta, wo dann eventuell Meta in 6 Monaten sagt, jetzt ab jetzt kostet es eben doch Geld oder ab jetzt nehmen wir 80% Beteiligung. Genau. Also ist eine Abhängigkeit, die man sich sehr, sehr gut überlegen muss. Und ehrlicherweise, glaube ich, sind wir jetzt beide, wir hatten auch auf die Umfragen jetzt nicht das resounding Yes, wir wollen unbedingt den WhatsApp-Newsletter, sondern ich glaube, da gibt es differenzierte Meinungen zu. Gerade wie Gregor beschrieb, weil es halt eben auch ein bisschen versteckt ist. Deswegen sehen, glaube ich, jetzt muss man sehr genau überlegen, ob man das machen will. Ja.
Betreibt ihr auch Community-Pflege? Habt ihr einen Discord-Server? Ist da was los? Seid ihr irgendwie jeden Abend eine Stunde online? Streamt ihr euch beim Rasieren live?
Haben wir noch nicht gemacht. sollten wir vielleicht tun. Ich müsste mich mal rasieren, deswegen kann man das verbinden. Discord-Server bei Finanzfluss sieht man ja, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Bei Doppelgänger sieht man die Verlängerung auch, dass die sehr gut funktioniert und der noch, glaube ich, teilweise ja in Events mündet, wo sich dann die Discord-Leute treffen in der Bar und dann Lieblingsaktien besprechen. Das ist natürlich super und ein Riesen-Asset für diese beiden Marken. Plain und Short, wir hatten nicht die Zeit bis jetzt, um solche Verlängerungen zu bauen, aber klar, denken wir drüber nach, ja.
Und wir interagieren natürlich auch einfach, glaube ich, vielleicht im Gegensatz zu Finanzfluss nochmal häufiger mit den Lesern. Also wenn du überlegst, dass bei uns viele Leser mehr als 2 Newsletter abonniert haben, die kriegen schon 3-mal von uns am Tag zu hören. Jetzt auch noch irgendwie zwischendurch ein Discord und noch ein WhatsApp und dann noch, das ist schon, genau, auch da müssen wir ein bisschen gucken, dass wir, glaube ich, erstmal das Format aufbauen und dann können wir später noch schauen, ob die Leute dann Lust haben, mit uns so viel zu interagieren.
Ihr hattet eben Fandomize, ihr hattet so 1-2 andere Marken genannt oder andere Produkte noch genannt. Was sind so Features von anderen Newslettern, die ihr gerade absolut heiß findet, wo ihr sagt, so, ist zwar irgendwie erst 2 Schritte weiter in der Roadmap, aber super schönes Feature oder super schöne Idee von denen, wie sie das gelöst haben. Gibt es da was?
Ich lese total gern den International Intrigue Newsletter. Das ist quasi ein International Relations Newsletter aus den USA, mittlerweile auch 100.000 Subscriber, glaube ich. Und die stellen immer so sehr tiefe Fragen zu aktuellen Geopolitik-Themen. Die fragen dann die Community nach der Meinung, keine Ahnung, zum China- und Taiwan-Konflikt mit einem bestimmten Angle. Und da antworten dann irgendwelche Yale-PhDs oder eben Leute, die in Washington in der Politikberatung arbeiten und schicken ihre Antworten. Und wenn man das am nächsten Tag liest, die Frage plus dann die 5-6 Antworten dahinter, das ist unglaublich gut. Also ich weiß nicht, ob das Legacy-Publisher in der Tiefe und der Direktheit überhaupt irgendwo hinbekommen, so solche Qualität jeden Tag zu produzieren. Das ist was wir uns auch überlegen. Muss man dann nur jeden Tag auch eine Frage parat haben, die quasi Engagement erzeugt. Also da müssen wir ein bisschen gucken, dass wir uns nicht übernehmen. Aber das ist ein Feature, also es ist natürlich super simpel, aber es funktioniert sehr, sehr gut.
Ja, also spricht mich unheimlich an. Werde ich gleich nach dem Gespräch mal gucken, ob ich das finde. Cool, okay. Paul, hast
schicken
du
den Referral-Link? Dann kriegen wir
ja, machen schon gedacht, okay. Genau. Meinetwegen. Paul, hast du noch irgendwie Newsletter oder ein Thema oder irgendwas, wo du sagst, das wurde toll gemacht?
Ich lese gerne The Creator Press, auch aus den USA, wo es eigentlich nur um die Content-Creator-Industrie geht. Und einfach total spannend zu sehen, was da in den USA schon 4 Schritte weiter ist, vielleicht als in Deutschland. Und da sind tatsächlich auch immer wieder eingebaut des Videos. Und ich weiß bis heute nicht, wie die das machen. Das ist jetzt mehr ein technischer, geeky Faktor. Ich weiß nicht, wie die das schaffen, in E-Mails direkt Videos einzubauen, ob das lange GIFs sind oder wie das funktioniert, weil eigentlich ist E-Mail ja nicht darauf gepolt. Also das ist nochmal, wie du sagst, Roadmap Schritt 7 vor uns, dass wir das uns nochmal anschauen.
Wenn wir uns in 12 Monaten widersprechen, was hofft ihr bis dahin für Meilensteine erreicht zu haben?
Also wir haben ja jetzt auch eine Funding-Runde gemacht. Das heißt, wir müssen schon auf die 2 harten VC-Metrics gucken, die da zum einen Growth und zum anderen Revenue sind. Also wir wollen wachsen auf 150.000 Unique Subscriber und wir wollen gucken, dass der Umsatz hoffentlich 1:1 mitskaliert im Vergleich zu dem, was wir gerade pro Monat verdienen. Ich finde fast noch wichtiger, und die VCs müssen kurz weghören, aber dass wir in 12 Monaten zusammensitzen und sehen, dass wir aus Morning Crunch eine richtige Medienmarke gemacht haben. Also eine Dachmarke, die für ein Prinzip steht, die mehr als 3 Verticals bedient. Genaue Zahl, I don't know. Wenn wir es schaffen, 6-10 Newsletter in 12 Monaten in verschiedenen Verticals online zu haben, die alle ihr Qualitätsversprechen einlösen, die alle eine kleine, aber feine Audience für sich gebaut haben, die alle aufs Wertversprechen der Marke einzahlen, dann wären wir, glaube ich, beide ziemlich stolz.
Wenn ihr jetzt sagt, ihr seid frische, junge Medienunternehmer, sind die bisherigen Medienunternehmerinnen und Unternehmer sagen, die Mensch, toll, dass ihr da seid, setzt euch an den Tisch? Oder merkt ihr schon auch, dass da so ein kleines bisschen Hacken da ist?
Nein, im Gegenteil. Also ehrlicherweise wirklich war auch die Funding-Runde, die wir jetzt gemacht haben, geprägt von echt tollen Gesprächen mit ganz vielen Medienmachern, mit Medieninvestoren, Managern und so weiter. Also wir waren wirklich, glaube ich, bei fast jedem deutschen Verlagshaus einmal vorstellig und haben mit denen geredet und es ist wirklich toll zu sehen, dass die Türen offen sind, die sind total interessiert an dem Newsletter-Thema, an neuen Medienmarken, haben auch Lust auf neue Unternehmen. Natürlich gibt es aber trotzdem immer so ein bisschen auch die Frage, hey, warum macht ihr das nicht in einem Medienhaus, warum macht ihr jetzt euer eigenes Medienhaus? Ich glaube, das ist nochmal eine Diskussion für wann anders. Aber ich würde sagen, also negative Reaktionen hatten wir keine. Natürlich gab es Leute, die gesagt haben, will ich nicht, mag ich nicht, ist mir zu ulkig, ist mir, I don't know. Also es gibt ja immer Leute, die irgendwie Gründe haben, warum sie nicht interessiert sind. Genau, aber es also jetzt unangenehme Gespräche. Gregor, erinnere ich mich an nichts, aber vielleicht habe ich selektive Erinnerungen.
Nein, überhaupt nicht. Auch mit den Verlagshäusern, das war alles super konstruktiv, sehr interessant. Und die Gespräche gehen ja weiter. Also ohne jetzt so viel zu verraten, aber mit großen Verlagshäusern sind wir die ganze Zeit in Kontakt und werden immer weiter reden. Und weil du gerade auch fragtest, was ist in 12 Monaten? In 12 Monaten kann viel passieren. Und die Verlagshäuser, auch wenn sie vielleicht nicht den Speed in der Innovation haben, den man als Startup an den hinlegen kann, haben natürlich wahnsinnige Assets, wenn es darum geht zu wachsen, wenn es darum geht, Talente anzuziehen, Journalisten und so weiter. Also wir reden sehr intensiv mit verschiedenen Verlagshäusern und es wird weitergehen.
Und die lesen auch bei uns mit. Also wir haben ja sehen auch an den Listen, dass einige aus den Verlagshäusern natürlich auch bei uns mitlesen, weil wir vorhin darüber sprachen, wie wir mit Quellen, externen Quellen umgehen sozusagen, also mit Medien, die schreiben, wo wir dann natürlich auch mitlesen. Wir sehen auch, dass einige bei uns mitlesen, was ja schön ist. Also zeigt ja...
Das ist auch total beeindruckend, weil auf der Homepage steht dann ja auch, unsere Lesenden arbeiten bei diesen Firmen, irgendwie KKR und irgendwie Rothschild und das ist schon ziemlich cool, Harvard. Das ist schon echt total beeindruckend. Gibt es so die eine Frage, worüber ihr gerne reden würdet, die euch nie gestellt wird?
Ganz viele Fragen. Ich finde natürlich den deutschen Newsletter-Markt spannend. Da haben wir jetzt noch nicht so drüber geredet. Ich glaube, es ist ja total interessant zu sehen. Du hast es angesprochen mit Norman Rentrop. Es gab ja auch, also in den 90ern, es gab Börsenbriefe, die per E-Mail jetzt dann auch damals schon verschickt wurden. Es gibt einen Steingart, der es sehr erfolgreich seit einigen Jahren macht. Es gibt ganz viel, was gerade aufploppt, im besten Sinne des Wortes, also von der Süddeutschen, von Table Media und anderen. Es ist ein total spannender Markt, aber ist es vielleicht ein bisschen geeky? Das Thema. Also,
wir würden gerne noch mehr über Newsletter sprechen. Ja.
das machen wir in der nächsten Ausgabe. Bis dahin würde ich all meinen Zuhörenden empfehlen, unbedingt mal bei euch auf die Webseite zu gehen. Die verlinken wir auch nochmal in den Shownotes, sich einzutragen. Ich habe das, also ich versuche natürlich schon immer vor dem Gespräch mal ein bisschen zu gucken, wie ist das Produkt meiner Gäste irgendwie zu nutzen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass ich jetzt nach dem Call mich nicht abmelden werde, sondern ich habe das wirklich genossen zu lesen. Und das Einzige, was ich, aber ich bin vielleicht auch nicht mehr ganz eure Zielgruppe, das Einzige, was ich möchte, dass das noch einfacher, größer zu lesen ist. Also ich finde das immer total blöd, wenn man irgendwie auf dem Mobile yes. nicht die gesamte Breite und nicht die Standard-Font-Size nimmt, sondern da irgendwie sagt, das muss schöner aussehen, wir machen extra was Kleines und dann auch noch Ränder drumherum und so. Also das war, da werde ich ein großes Auge drauf haben, ob das für meinen Anspruch alles groß genug ist. Aber
das ist ein heiß debattiertes Thema in der Audience. Wir hatten die Schriftgröße mal um 2 Pixel erhöht und es gab E-Mails und Nachrichten, wie wir denn könnten. Es wäre nicht mehr genug auf dem Screen, dass wir das wieder zurückgedreht haben. Also vielleicht musst du einfach nächstes Mal dann, wenn wir es kleiner gemacht haben, uns schnell schreiben und wir überlegen dann wieder.
Ja, also für mich reicht es ja, wenn ihr den Rand rechts und links, da braucht ja kein Rand zu sein. Aber das ist, okay. Das ist wie gesagt, das ist vielleicht ein Edge-Case. Also auf jeden Fall große Empfehlung. Ich finde das total spannend und habe die ersten Ausgaben total genossen, habe eure Antworten genossen, finde es stark, wie ihr wächst, finde es toll, dass ihr es Vollzeit macht, freue mich, dass die Leute an euch glauben. Ich glaube auch daran, dass das ein toller Markt ist und dass gerade dieses sich auf ein Medium zu konzentrieren, dass es viel erfolgsversprechender ist, als zu sagen, jetzt müssen wir auch noch da und da und da und da. Auch große Influencer sind meistens nur auf einem Kanal erfolgreich und ich finde das total super. Also versucht nicht, irgendwelche anderen Kanäle anzugehen, solange ihr noch so viel Potenzial im Newsletter habt. Ich finde das richtig, richtig super. Das sozusagen meine Glückwünsche, Erfolgswünsche an euch. Ich danke euch herzlich, dass ihr bei mir wart.
Vielen lieben Dank.
Dankeschön.
Alle Links zu den einzelnen Crunches findet ihr nochmal in den Episoden-Notes und kommt sehr, sehr gut durch die Woche. Wir hören uns spätestens nächste Woche wieder, hoffentlich bei Digitale VorreiterInnen. Und bis dahin, liebe digitale Grüße von
Gregor,
Paul
und Christoph. Tschüss!